Und zwar, es geht um einen Text aus 1. Könige 21, ab Vers 1. 1. Könige 21, die Begebenheit spielt in der Ebene von Jezreel und das Gebiet ist schon vorher in der Bibel erwähnt. Saul hatte gegen die Philister gekämpft oder an anderer Stelle hat Gideon im Vertrauen auf Gott mit wenigen Leuten dort die Amalekiter und Midianiter angegriffen und aus dem Land vertrieben. Die Stadt selber liegt 17 Kilometer südlich von Nazareth und Jezreel hat die Bedeutung Gott sät. Und was wurde dort wohl in dieser Stadt gesät? Jezreel an der Wasserscheide zwischen Mittelmeer und dem Jordan, klimatisch sehr günstig, war eine fruchtbare Gegend. Kein Wunder, dass dieses Gebiet immer wieder umkämpft war. Es gab verschiedene Kämpfe. In Jezreel, da lebt der Naboth, ein einfacher Weinbauer. Der König Ahab war nur zeitweise in der Stadt, denn sein erster Hauptsitz war im Nordreich in Israel in Samaria. Aber Ahab, der hat sich's auch nicht nehmen lassen, einen zweiten Palast zu bauen. In Jezreel war es im Winter angenehmer. Auch für Weinberge gute Bedingungen. Und direkt neben dem Palast vom Ahab, da gab es Weinberge. Einer davon hat dem Naboth gehört. Und der König hatte beschlossen, dass sein Areal wohl zu klein war und er hätte eigentlich noch gerne einen Gemüsegarten direkt an seinem Palast gehabt. Und deswegen geht der Ahab zum Naboth und sagt zu ihm in 1. Könige 21, Vers 2, gib mir deinen Weinberg, ich will einen Gemüsegarten machen, weil er so nahe an meinem Haus liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg geben, oder wenn es dir gefällt, gebe ich dir Geld, so viel wie er wert ist. Also das klingt ja im ersten Moment ganz fair. Der König kommt da zu den Weinbauern und bietet ihm einen Handel an. Er enteignet ihn nicht einfach, sondern der Naboth kann dort sogar zwischen verschiedenen Varianten wählen. Erster Vorschlag, du kriegst einen besseren Weinberg. Größer, jüngere Weinstöcke, qualitativ besser gepflegt, was auch immer. Wenn der Naboth das nicht will, dann kriegt er zumindest einen fairen Preis. Und beim König dürfte ja die Verfügbarkeit von ausreichend Geld, um zeitnah zu zahlen, kein Problem gewesen sein. Also eigentlich klingt es ja noch ein guter Deal. Umso erstaunlicher ist die Antwort, die Naboth dem Ahab gibt in Vers 3. Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Ja, aber was wird denn das jetzt? Kein sehr hochverehrter oder in jedem Fall wird der Wille des Königs befolgt. Der Naboth sagt dem König kurz, knapp, aber klar, dass der Weinberg nicht hergegeben wird. Keine Argumente, kein Hin und Her. Nein. Naboth orientiert sich an dem, was Gott will. Für den Naboth ist es wichtiger, sich an Gottes Vorgabe zu halten, wie bei dem König gut dazustehen. Trotzdem, würde sich das, dieser kampferprobte König, so einfach gefallen lassen? In Vers 4 steht, da kam Ahab heim, missmutig und zornig, um des Wortes willen, dass Naboth der Jezreelit zu ihm gesprochen hatte. Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Ahab wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Sehr untypische Reaktion von dem mächtigsten Mann im Königreich. Der Bauer Naboth sagt Nein zu ihm und er, der König, erlegt sich aufs Bett, isst nichts und schaut niemand an. Seine Frau, die Isebel, fragt ihn, was los ist. Und als sie es hört, sagt sie zu ihm in Vers 7, zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf, iss etwas, sei guten Muts. Ich will dir den Weinberg Nabots des Jesreeliten verschaffen. Der Ausspruch von Isebel, zeige jetzt, dass du König über Israel bist, muss wohl eher etwas sarkastisch verstanden sein. Wie Spott und Hohn muss es geklungen haben, denn genau das hat der Ahab ja nicht gemacht. Er war ratlos heimgegangen, hat sich tadellos in seinem Bett verschanzt und hat nichts getan. Bei Isebel war das Ganze anders. Sie legt los. Sie geht an den Schreibtisch, verfasst einen Brief im Namen vom König, lässt den Brief den Ältesten und alle wichtigen Leute in der Stadt zukommen. Und in dem Brief steht, Vers 9, ruft ein Fasten aus, setzt Nabot oben an unter dem Volk, setzt ihm gegenüber zwei Männer Bilials, die gegen ihn Zeugnis ablegen sollen und sagen, Nabot, du hast Gott und dem König geflucht. Und dann führt ihn hinaus, steinigt ihn, damit er stirbt. Die wichtigsten Männer der Stadt sollen ein Fasten ausrufen. Eine Zeit, in der man nichts oder wenig aß und trank und die Nähe Gottes suchte, auch durch Gebet. Im Alten Testament war es immer wieder so, dass sich das Volk demütig vor Gott versammelte und jede Person, die durch eine böse Tat eine mögliche Strafe Gottes herbeigeführt hatte, wurde selber vorher aus der Mitte entfernt und bestraft. Ähnlich wie beim Jona auf dem Schiff, wo Gott den Sturm weggenommen hat, erst als die Seeleute den ungehorsamen Jona über Bord geworfen hatten. Und im Fall Nabot, da läuft es genau umgekehrt. Aber würde das jemand von den ganz wichtigen Personen wagen, sich dem Befehl zu widersetzen? Später erhält Isebel die Antwort auf diesen Befehl. Ob die Älteste wohl gleich wusste, dass der Befehl nicht vom König war, sondern von ihr? Vor Isebel, die sich nicht gescheut hatte, im ganzen Land die Propheten töten zu lassen, die sich nicht davor gescheut hatte, als Gott seine Macht undiskutabel auf dem Berg Gottes, dem Karmel gezeigt hatte, da schickt die Isebel danach einfach einen Bote zu Elia, der ihm sagt, morgen um die gleiche Zeit bist du tot. Keiner von den ganzen Briefempfängern wagt es, den Befehl zu missachten. Sie lassen das Fasten ausrufen, sie setzen Nabot oben an, er erhält den Ehrenplatz und die Söhne Belials, ist wohl ein Ausdruck für böse, gemeine Männer, sie treten in der Versammlung auf und beschuldigen den Nabot, dass er Gott und den König geflucht hat. Und darauf steht, nach dem Gesetz Mose, die Todesstrafe. Im Gesetz war auch festgelegt, was dann passiert. Und der Nabot wurde getötet. Und damit es nicht nachher noch zu Erbfragen zwecks seines Weinbergs kommt, wurde auch die Söhne von Nabot auch getötet. Als Isebel das erfährt, geht sie zu ihrem Mann und sagt ihm in Vers 15, steh auf, nimm den Weinberg Nabot des Jesreeliters in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte. Denn Nabot lebt nicht mehr, er ist tot. Als der Ahab das hört, macht er sich auf, geht zu dem Weinberg vom Nabot und will ihn in Besitz nehmen. Wir lesen da in der Bibel nichts davon, dass der Ahab hier irgendwie emotional reagiert hätte. Er ging halt in den Weinberg raus. Er hat nichts hinterfragt. Ja was, Nabot ist tot, was ist denn passiert? Oder was, seine Söhne wurden getötet? Das ist doch für die Sache total überzogen, das ist niemals zu rechtfertigen. Ahab interessiert das alles nicht, spielt für ihn keine Rolle. Er will auch von der Isebel nicht wissen, was sie gemacht hat oder wie sie das hinkriegt hat. Denn dass es in seinem Königreich nicht mit Gerechtigkeit zugeht, hat er längst akzeptiert. Letztendlich wurde er an einem Punkt ja doch mehr oder weniger tätig. Das war schon viel früher. Auch da missachtete er Gottes Verbot und heiratete die Heidin Isebel. Isebel hat Ahab in den Weinberg Nabots geschickt, um ihn in Besitz zu nehmen. Aber kurze Zeit später wird eine andere Person auch losgeschickt. Auch sie hat einen Auftrag. Gott selber ist der Auftraggeber. Er schickt nämlich Elia los in Vers 18. Mach dich auf, geh hinab, Ahab entgegen, dem König von Israel. Siehe, er ist im Weinberg von Nabot. Er ist dorthin gegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. Elia soll dem König die Strafe und das Gericht Gottes verkündigen. Als sich die beiden gegenüberstehen, spricht der König zuerst: Hast du mich gefunden, mein Feind? Da steht dem König eine Person gegenüber, die hasst er. Aber wer war denn schuld an allem? Gesucht hatte der Ahab viel in seinem Leben. Er hat eine Frau gesucht an der falschen Stelle und die falsche Frau gefunden, hat sich nicht an Gott orientiert. Danach hat Isebel im ganzen Land die Propheten Gottes suchen lassen und töten lassen. Wieder hatte sie sich gegen Gott gestellt. Dann hat Ahab Wasser gesucht, überall im ganzen Land. Es waren keine nennenswerte Wasservorräte mehr zu finden. Elia hatte zuvor im Auftrag Gottes das alles vorausgesagt. Und neben dem Wasser war auch der Prophet nicht mehr zu finden. Spätestens auf dem Berg Karmel hätte Ahab die Antwort finden können, sogar müssen. Wer ist der wahre Gott? Wer hat die Macht, Regen zu schenken oder Dürre zu schicken? Der Fruchtbarkeitsgötze Baal mit Hunderten von Priestern, er konnte es nicht. Und auch für einen nicht aktiv Suchenden war spätestens auf dem Berg Karmel klar, dass Gott der allmächtige Herr ist. Bei allem hatte Ahab mehr als einmal die Gelegenheit, Gott zu suchen und umzukehren. Aber was Ahab tat, das war oft genau das, dass er nichts tat. Nach der Begebenheit am Berg Karmel, wo Gott durch das Wunder Feuer schickte und das Opfer annahm, gab es von Ahab wieder mal keine aktive Reaktion oder Aktion. Von Isebel schon. Denn sie lässt Elia mitteilen, dass er morgen um die gleiche Zeit als Konsequenz von dem Ganzen tot ist. Auch bei dem Weinberg Nabots spielt Ahab eine sehr passive Rolle. Er denkt sich keinen Plan zur Lösung aus. Er befiehlt auch nichts zur Umsetzung dieser ganzen Tragödie. Er kommentiert nichts, er beurteilt nichts. Als alles vorbei ist, lässt er sich einfach in den Weinberg schicken. Bemerkenswert ist an der Stelle, dass Gott den Elia nicht losschickt, um Isebel zu bestrafen für alles, was sie getan hat, sondern Gott schickt Elia los, um Ahabs Strafe zu verkünden. Er erfährt zuerst, dass es Konsequenz hat, auch wenn er nichts tut oder passiv ist, eben einfach nur wegsieht. Für den Ahab war ganz einfach, solange alles für ihn passt, hat er tatenlos die schlimmsten Dinge passiert und Verbrechen, die in seinem Land passiert sind. Gottes Gerichtsankündigung trifft zuerst Ahab. Ahab erlässt keinerlei Reue, Erkenntnis oder ein schlechtes Gewissen erkennen, als er auf Elia trifft. Denn der ist ja der Feind. Elia hat dem König schon mal eine ungemütliche Nachricht überbracht. Und jetzt scheut er im Vertrauen auf Gott auch ein zweites Mal nicht davor zurück, die Botschaft Gottes zu bringen, weil der Ahab nichts unternommen hat. Dass Israel zur Sünde, zum Götzendienst verführt wird, deswegen hat Gott ihm Folgendes zu sagen: Siehe, ich will Unheil über dich bringen, deine Nachkommen wegfegen und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel. Der Ahab ist sehr bestürzt, als er das hört, aber er ist nicht bereit, wirklich etwas in seinem Leben zu ändern. 3 Jahre vergehen. Da trifft sich Ahab mit seinem Amtskollege, dem König von Juda, dem Josaphat. Und Ahab redet da mit ihm ein Thema, das brennt ihm schon lange unter den Nägeln. Denn er ist eigentlich der Meinung, die Aramäer, die haben sich da etwas unrechtmäßig das Gebiet in Ramoth-Gilead unter den Nagel gerissen. Und das will er zurückhaben. Und deswegen fragt Ahab den König von Juda direkt in 1. Könige 22, Vers 4, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen? Und Josaphat sagt zu ihm, ich will sein wie du, mein Volk soll sein wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Ja, das klingt für den Ahab ganz gut. Juda und Israel würden gemeinsame Sache machen und einen Erfolg, aber beim Volk, das könnte der Ahab mehr als gut gebrauchen. Allerdings erhält der Ahab vorher die Warnung von einem Propheten vom Herrn, dass er diesen Krieg nicht überleben wird. Und so wie in der Vergangenheit, auch jetzt, Ahab ändert die Pläne nicht. Ahab zieht mit dem König von Juda und ihre Soldaten hinauf nach Ramoth, um gegen Aramäer zu kämpfen. Auch wenn Ahab zu keinem Zeitpunkt bereit war, sich dem Willen Gottes zu beugen, so wusste er doch in der Zwischenzeit, dass das, was Gott sagt, dass es auch tut. Gottes Pläne kann niemand durchkreuzen und Gott hat die Macht, alles zu tun. Und deswegen sagt Ahab zu Josaphat in 1. Könige 22, 30, ich will mich verkleiden, zieh du mal deine Gewänder an. Der Ahab, der will sich also unter den Soldaten verstecken. Seine Furcht ist nicht unbegründet, denn der König von Aram hat seine 32 Obersten vor dem Krieg gesagt, Vers 31, ihr sollt weder gegen Kleine noch Große kämpfen, sondern nur gegen den König von Israel, Ahab. Zu Beginn läuft aber alles so, wie es für den Ahab nicht besser hätte sein können. Die Feinde sehen den königlichen Streitwagen, sie greifen an und der Josaphat ist in Lebensgefahr. Aber dem geschieht nichts. Die Aramäer merken rechtzeitig, dass das nicht Ahab ist. Und der Kampf geht weiter. Wir hatten früher im Zeltlager Pfeil und Bogen und das konnte man sich immer wieder ausleihen. Und dann hat man auf eine Zielscheibe geschossen und die eine ein bisschen länger, die andere nicht so lang. Auf jeden Fall, man hat halt immer wieder geübt und so lange geübt, bis man halt irgendwann mal einigermaßen was getroffen hat. Aber genau das macht jetzt ein syrischer Soldat nicht. Die feindliche Heere, die stehen sich mehr oder weniger noch gegenüber. Da nimmt er seinen Bogen, spannt ihn und schießt einfach mal hinüber zum Feind, ohne zu wissen, wohin der Pfeil so genau landet. Genau der Irrläufer, der trifft aber. Und zwar, der trifft so genau, dass das passiert, was Gott voraussagt. Ahab war gut geschützt. Schutzschild, Brustschild, Oberschenkel. In der Regel war fast alles abgedeckt durch die Rüstung. Es wäre selbst aus der Nähe nicht einfach gewesen, einen Pfeil sauber zu treffen. Aber der aufs gerade wohl geschossene Pfeil, der findet das Ziel. Ahab wird so schwer verwundet, dass er noch am gleichen Tag stirbt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen an die Stelle, wo Elia im Weinberg Naboth zuerst Ahab Gottes Strafe mitteilt, da sagt Elia als zweites voraus, dass Gott auch Isebel für all das, was sie getan hat, bestrafen würde. Das dauert noch längere Zeit. Erst beim Amtsantritt vom dritten König nach Ahab, dem Jehu, sind es die eigene Angestellte, die Isebel aus ihrem Haus in Jezreel aus dem zweiten Stock werfen, sodass sie stirbt. Isebel hat in ihrem ganzen Leben genau das getan, was Gott nicht wollte. Sie hat ihren Mann Ahab zum Götzendienst geführt. Auch das Volk sollte dem toten Götze Baal dienen. Gottes Propheten ließ sie verfolgen und töten. Und Naboth hat sie wegen dem Weinberg töten lassen. Wen hatte Isebel zum Schluss überhaupt noch, außer ihren toten, wertlosen Götzen? Die eigene Diener tötet sie und führt damit aus, was Elia im Auftrag Gottes vorausgesagt hat. Ahab wollte so vieles haben. Ein Palast in der Hauptstadt Samaria war nicht genug. Der König war durch seine Gottesferne habgierig. Das ganze Volk wurde durch den Götzendienst arm. Ahab hat nichts unternommen, auch nicht gegen die Verfolgung der Propheten Gottes. Er hat es unrecht geduldet, als Nabot getötet wurde. Der zweite Palast in der fruchtbaren Gegend in Jezreel war auch nicht genug. Der Weinberg vom Nabot musste sein. Und als Isebel zu Ahab sagt, nimm den Weinberg Nabots in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte, denn Nabot lebt nicht mehr. Das klingt ja so, als würde die Isebel sagen, siehste, jetzt musst du nicht mal mehr Geld für den Weinberg zahlen. Aber genau genommen hat es Isebel und Ahab alles gekostet. Denn sie waren mit ihrem gottlosen Handeln und Tun oder Nichtstun letztendlich wirklich gottlos. Ihr Königtum ging unter und sie starben einsam und verängstigt. Demgegenüber wäre man bei der Auflistung, was der Elia wohl alles so gehabt hat, schnell durch. Wir lesen nichts davon, dass Elia am Bach Krit eine komfortable Campingausrüstung dabei gehabt hätte. Und auch bei der Witwe in Zarpa kommt keine Karawane an mit vielen Gütern, sondern ein einfacher Mann kommt dahergewandert, der Hunger und Durst hat. Elia hat auf dem Berg Karmel, keine Streichhölzer dabei, kein Feuerzeug. Elia hat keine Leibwächter. Hätte er auf dem Berg auch mehr als einen gebraucht, wenn was schiefgelaufen wäre. Elia hat gleich am Anfang schon was ganz anderes. Er hat einen sehr gefährlichen Auftrag. Er soll in den Palast gehen zum König und sagen, dass es wegen dem Götzendienst in Israel so lange nicht mehr regnet, wie Gott der Herr es will. Das war eine spezielle Sache. Isebel lässt im ganzen Land die Propheten Gottes suchen und umbringen und Elia soll in den Palast reinmarschieren und dem König sowas sagen. Das klingt wie ein Todesurteil. Aber Elia erlebt, dass Gott alles tun kann. Während Ahab, der so ziemlich alles besitzt, am Schluss in der Schlacht stirbt, ist bei Elia gerade andersrum. Der hat nichts, aber Gott befähigt ihn im Palast, klar zu sagen, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hat auch am Bach Krit nichts, aber Gott hilft ihm. Er schickt die Rabe, die versorgen ihn mit Essen und Trinken hat er auch. Elia kommt mit leeren Händen zu der Witwe, aber Gott sorgt gleich für den ganzen Haushalt und füllt die Vorräte auf. Elia hat auf dem Berg Karmel nichts, außer wieder mal ein super gefährlicher Auftrag. Aber auch hier wird schnell klar, dass es für den König und die Hunderte von Götzendienern kein schöner Tag wird, weil Gott unmissverständlich zeigt, dass er der Herr über alles ist. Isebel wird am Ende von ihrem Leben aus dem Fenster geworfen, von ihren eigenen Mitarbeitern. Als Elia in seinem Leben an einen Punkt kommt, wo er sich bedroht fühlt und nicht mehr weiter weiß, da haut er einfach ab in die Wüste. Er will nicht mehr weiterleben. Aber auch in der Wüste lässt Gott seinen Mitarbeitern nicht im Stich, sondern Gott greift aktiv ein. Gott schickt Engel los und Elia darf sich so lange ausruhen, essen und trinken, mitten in der Wüste, bis er wieder fit ist für den nächsten Auftrag. Während Isebel an ihrem Lebensende aus dem zweiten Stock stürzt, holt Gott Elia an seinem Lebensende heim, indem er zum Himmel auffährt. Für Elia war es unrelevant, ob er ein Palast oder zwei besitzt. Ahab als König, der doch der mächtigste Mann in seinem Reich war, musste sich zum Schluss unter seine ganzen Soldaten verstecken und gebracht hat zum Nix. Er musste sterben, weil Gott es so beschlossen hat, als Konsequenz aus seinem Handeln. Auch Elia muss sich verstecken am Bach Krit. Er hat keine Soldaten, aber er braucht nichts zu fürchten, denn er hat Gott und er kümmert sich um ihn. In Jezreel stehen sich Ahab und Elia gegenüber. Jezreel bedeutet Gott sät. Gar nicht weit weg war Nazareth. Und viel später sagt ein Jünger Jesu, eher kritisch, was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Aber es ist auch nicht die Frage, ob Jesus aus Nazareth, Bethlehem oder sonst woher kommt. Denn Jesus kommt direkt vom Vater. Und er weiß und er hat es auch klar gesagt, wie unser Leben gelingen kann. In Johannes 15, da geht es auch um Weinberge, um einen Weinstock und die Reben. In Johannes 15, Vers 1 sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. In Vers 6 bekräftigt Jesus nochmal, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er weggeworfen. Das klingt im ersten Moment hart. Aber am Leben vom Ahab sehen wir konkret, was es heißt. Er war König in Israel. Er hatte seinen freien Willen und er hat sich für alles Mögliche entschieden, was er wollte. Aber Ahab hatte keine Verbindung zu Gott und das hat er letztendlich so selber gewollt und entschieden. Jesus ist gekommen, weil er einen ganz anderen Weg für uns hat. Und Jesus sagt uns das in Vers 4 und 5. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn ihr in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und obwohl der Elia schon lange Zeit lebte, bevor Jesus das sagt, trifft es genau auf das Leben vom Prophet zu. Elia hätte alles das nie machen können, wenn er nicht ganz eng in Verbindung mit Gott gewesen wäre und darauf vertraut hätte. Dass er die Dinge nicht selber kann, aber wenn Gott etwas von ihm will, dann hat er es gemacht und vertraut darauf, dass Gott ihm helfen wird. Ich war vor ein paar Jahren in einer Schulung in Amsterdam und ich weiß nämlich so ganz genau, um was es in der Schulung ging. Am ersten Abend, da war ich allein dort im Zentrum in Amsterdam unterwegs, habe mir ein paar Pommes gekauft und wie ich wieder so an den schmalen Flüsschen da entlanglauf mit den blumenbeschmückten Brückchen, sehe ich plötzlich in 200-300 Meter so einen Büroblock. Und da steht ganz oben drüber, ganz groß steht da, Jesus liebt dich oder Jesus ist deine Hoffnung. Ich weiß nämlich ganz genau, alles von beidem. Und ich gucke das an und ich bleibe mehrere Minuten dort stehen. Ich esse meine Pommes in Ruhe fertig und ich gucke das immer wieder, gucke zu der Werbetafel und denke, ja, wie gut ist das eigentlich, mit Jesus zu leben? Er ist so gut zu uns. Und dann ist meine Pommes-Schachtel leer. Oh, und dann laufe ich plötzlich durch zwei, drei ganz enge Gässchen. War direkt nebendran. Und ich habe an dem Abend Menschen gesehen, die haben sich berauschende Mittel eingeworfen. Ich habe an dem Abend noch ein paar andere Dinge gesehen, die brauchen wir nicht im Detail erwähnen. Aber man hat es ja auch schon von Arbeitskollegen oder sonst wem immer mal wieder gehört. Naja, nach Amsterdam oder Hamburg, wo man richtig einen drauf machen. Das wäre natürlich schon was. Ich bin an dem Abend danach ins Hotel gefahren. Ich hatte keinen drauf gemacht. Ich war zwei Abende dort. Aber ich habe an dem ersten Abend gespürt, dass Gott mir ganz nahe ist. Und es kam eben genau da, wo ich die Werbeschrift gesehen habe und dann durch diese enge Gässle gelaufen bin. Ich habe gespürt, dass Gott mich liebt. Und ich war sehr dankbar, dass er mich an den beiden Abenden bewahrt hat, falsche Dinge zu tun. Und Gott hat mir noch was anderes gezeigt, nämlich dass diese Menschen, die dort in diese Gässchen feiern, arbeitet oder was auch immer, sie führen ein Leben in Sünde und darum sind sie ganz sicher nicht zu beneiden. Und dass man für sie beten kann, dass auch sie erkennt und den findet, der uns wirklich liebt und der das Leben positiv verändern kann, nämlich Jesus. Die Rebe hängt am Weinstock, dort ist sie fest verbunden und nur dort kann sie ihre Frucht bringen. Eine schnelle Internetverbindung wäre Glasfaserkabel hilfreich. Wer mit seinem Handy online gehen will, braucht eine gute Netzverbindung. Jesus können wir immer ganz nahe sein, egal wo wir sind, was wir tun, egal zu welcher Uhrzeit, ob es warm oder kalt ist. Jesus will uns immer nahe sein. Was für eine Chance. Jesus ist nur ein Gebet von uns entfernt und Gott hat immer unbegrenzte Möglichkeiten. An Weihnachten oder Ostern, da ziehen wir uns vielleicht schöne Kleider an, im Haus muss alles sauber sein, gutes Essen, alles ist schön. Aber wirklich schön wird es dann, wenn wir verstehen und praktizieren, was Jesus in Vers 9 im Kapitel 15 Johannes sagt. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Elia hat einen Auftrag von Gott. Er wollte, dass die Israeliten sich wieder Gott zuwenden und den Götzendienst, dass der aufhört. Ihm ging es auch so wie andere Propheten. Er war oft in Gefahr, erlebt Widerstand oder musste fliehen. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschaut, der dort in Nazareth in der Nähe von Jezreel aufwuchs, so wird klar, dass Jesus nicht in erster Linie Nazaräer war, sondern die ganze vier Evangelien berichten davon, wie Jesus Menschen geliebt hat. Er hat Kranke geheilt, er hat mit Zöllner gegessen, er hat die Ehebrecherin nicht verurteilt, obwohl er ohne Sünde war. Er hat Hungrige satt gemacht. Elia ging auf den Berg Karmel, um dort ein Opfer darzubringen. Aber Jesus, Gottes Sohn, ging auf Golgatha, um sich selber zu opfern, dass wir wieder zu Gott kommen können. Und wenn wir diese frohe Botschaft im Herzen verstanden haben, dann kann es nur gut für uns sein, mit diesem Jesus diese feste Verbindung zu haben und zu pflegen. Denn dann wird auch das Einhalten von Gebote oder das Fruchtbringen im Glauben nicht so eine belastende Aufgabe, die wir erfüllen müssen, sondern dann bewirkt Gott es durch seinen Geist, dass wir es freudig tun, weil Jesus schon viel früher so viel für uns gemacht hat. Lassen wir uns von Jesus führen und dort Licht sein und Frucht bringen an dem Platz, wo er uns hinstellt, in der Familie, bei der Arbeit, in der Gemeinde. Jesus ist immer dabei, Jesus ist die Verbindung, auf die es ankommt und die hält.
So. Vielen Dank für die Predigt.